Die Radio Wissen. Update.
The Russian Olympic team corrupted the London Games on an unprecedented scale. The extent of which will probably never be fully established.
Das russische Team hat die Olympischen Spiele in einer Weise korrumpiert, die so noch nie dagewesen ist, sagt Richard McLaren, Chefermittler der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, hier in einem Mitschnitt der BBC. Und das wahre Ausmaß wird möglicherweise nie ans Licht kommen. McLaren hat heute seinen zweiten Report vorgestellt, unser Top-Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Russland hat systematisch Doping betrieben und vertuscht, sagt Richard McLaren. Mehr als 1000 russische Sportler sollen beteiligt gewesen sein, entweder weil sie selbst gedopt haben oder geholfen haben zu vertuschen und die Dopingproben zu manipulieren.
Over 1000 Russian athletes competing in summer, winter and Paralympic sport can be identified as being involved in or benefiting from manipulation to conceal positive doping tests.
Gedopt und vertuscht wurde laut dem Bericht unter anderem bei Olympia in London 2012 und Sochi 2014 und bei der Leichtathletik-WM in Moskau 2013. Die WADA hat Beweise gefunden, dass in Sochi Dopingproben von 12 Medaillengewinnern manipuliert worden sind und nicht nur die Sportler seien involviert gewesen. Auch die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA, der Inlandsgeheimdienst, Doping-Kontrolllabore und das Sportministerium in Moskau. McLaren spricht von einer nationalen Verschwörung und davon, dass die Vertuschungsmethoden immer ausgereifter wurden, je mehr die WADA ihre Kontrollen ausgeweitet hat. Russland fordert jetzt, dass die WADA ihre Beweise vorlegt. Andere fordern Strafen gegen russische Sportler. Die Ergebnisse sind erschütternd, sagt Andrea Gotzmann, die Chefin der deutschen nationalen Anti-Doping-Agentur.
Hier kann man einfach konstatieren, dass Athletinnen und Athleten ja in ein staatliches, ja menschenverachtendes System eingebunden wurden. Und das geht nicht. Also da müssen wir jetzt die Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, dass so etwas nicht mehr passieren kann.
Gotzmann meint damit zum Beispiel, dass das russische Team von den nächsten Olympischen Winterspielen 2018 ausgeschlossen wird. Daran glaubt Sportredakteur Bastian Rudde im Deutschlandfunk allerdings nicht.
Mit dieser Forderung wird das internationale Komitee rund um seinen deutschen Präsidenten Thomas Bach sicherlich konfrontiert werden. Aber es wäre wohl sehr, sehr überraschend, wenn es zu solch einem Komplettausschluss durch das IOC kommen würde. Man muss sagen, Thomas Bach, der IOC-Präsident, gilt nicht als ein Freund von Komplettausschlüssen, gilt aber ein bisschen als Freund von Wladimir Putin. Deswegen ist so ein Komplettausschluss wohl eher auszuschließen.
Die Forderung nach einem Komplettausschluss gab es schon mal, vor Olympia in Rio dieses Jahr. Kurz vorher hatte McLaren seinen ersten Bericht zu russischem Doping vorgelegt. Das IOC hatte dann entschieden, dass das russische Team nicht komplett ausgeschlossen wird. Stattdessen sollten die einzelnen internationalen Sportverbände festlegen, welche Sportler antreten durften und welche nicht. Knapp 700 Sportlernamen hat Chefermittler McLaren jetzt vertraulich an internationale Sportverbände weitergegeben, die jetzt über Sperren entscheiden. Welche Konsequenzen der Bericht hat, wird sich also erst zeigen. Chefermittler McLaren ist aber zumindest sicher, dieser jahrelange Betrug, die Manipulationen, müssen aufhören.
For years, international sports competitions have unknowingly been hijacked by the Russians. Coaches and athletes have been playing on an uneven field. Sports fans and spectators have been deceived. It's time that stops. Yes, stops.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Viele im Netz sind empört über das verbreitete Doping. Ray schreibt auf tagesschau.de: Sportliche Erfolge als Staatspropaganda. Das war schon zu Zeiten der Blockstaaten so. Der Goldmedaillengewinner kam aus Land X, also ist Land X toll und besser als Land Y. Quasi der Beleg für die Überlegenheit des eigenen Systems. Aber irgendwann sollten die russischen Apparatschiks doch begriffen haben, dass sie mit ihrem Staatsdoping den russischen Sport zugrunde richten. Einige vermuten auch, in anderen Ländern werde genauso viel gedopt wie in Russland. Köpke twittert: Und wieder Russland. Wie verlogen und heuchlerisch ist das denn? Was ist mit USA, China, Kanada und so weiter? Theo meint auf tagesschau.de: Naja, die Russen waren halt nicht so schlau, ihren Leuten die verbotenen Substanzen per Ausnahmegenehmigung auf Rezept zu verordnen. Viele haben auch schon resigniert, etwa Achim Geheim. Er schreibt auf Facebook: Der ganze Profisport ist für mich heute nur noch ein riesiger Affenzirkus. Vor einigen Jahren hatte ich noch Begeisterung. Heute gucke ich lieber Kloschüssel-Weitwurf-WM.
Was sonst noch wichtig war?
In Aleppo in Syrien werden hunderte Menschen vermisst, und zwar Männer zwischen 30 und 50 Jahren. Die UNO berichtet, dass die Männer auf dem Weg vom Rebellengebiet in Regierungsgebiete offenbar spurlos verschwunden seien. Und sie befürchtet jetzt, dass die Männer verschleppt, verhaftet oder getötet wurden. Gleichzeitig sollen Rebellen auch Menschen daran gehindert haben, in sichere Stadtteile zu flüchten. Die syrische Armee hat in den letzten Tagen die Rebellen in der Stadt immer weiter zurückgedrängt. 80% der Rebellengebiete soll sie mittlerweile erobert haben. Die Kämpfe gehen auch heute weiter, obwohl der russische Außenminister Sergej Lavrov gestern eine Waffenruhe verkündet hat. Insgesamt sind noch etwa 100.000 Zivilisten in den umkämpften Gebieten in Aleppo. Seit 7 Wochen fordern hunderttausende Menschen in Südkorea, dass Präsidentin Park Geun-hye zurücktritt. Die lehnt das zwar ab, aber das Parlament hat Park jetzt erstmal entmachtet. Die Mehrheit der Abgeordneten hat dafür gestimmt, ein Amtsenthebungsverfahren gegen die Präsidentin einzuleiten. Den Antrag hatte die Opposition gestellt, aber auch Abgeordnete der Regierungspartei haben ihn unterstützt. Für die Protestierenden wie diesen Mann ist das ein Erfolg.
Das ist großartig. Das Verfassungsgericht muss die Entscheidung zwar noch absegnen, aber man sieht, das Volk hat seine Macht und seinen Willen gezeigt. Wer immer der neue Präsident wird, ich wünsche mir nichts als Gerechtigkeit und Ruhe für unser Land.
Jetzt hat das südkoreanische Verfassungsgericht 6 Wochen Zeit, um zu entscheiden, ob Park abgesetzt wird oder nicht. Bis dahin regiert erstmal der Premierminister. Die Präsidentin steht wegen Korruptionsvorwürfen unter Druck. Im Mittelpunkt steht eine Freundin von Park. Die soll ihre Beziehungen zur Präsidentin genutzt haben, um Millionenspenden für Stiftungen einzutreiben und sich dabei zu bereichern. Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders ist wegen Diskriminierung verurteilt worden. Im Frühjahr 2014 hatte er bei einem Wahlkampfauftritt seine Anhänger gefragt, ob sie mehr oder weniger Marokkaner in den Niederlanden haben wollten. Die Frage war sorgfältig inszeniert, sagt Richter Hendrik Steenhuis.
Mit seiner Frage heeft de heer Wilders binnen de Nederlandse samenleving.
Mit seiner Frage hat Herr Wilders innerhalb unserer Gesellschaft eine ganze Bevölkerungsgruppe ausgegrenzt, ohne dabei Nuancen zu machen. Die Gruppe wird kollektiv angesprochen und diese Gruppe wird auch kollektiv in ihrer Würde angetastet.
Wird dann auch kollektiv in ihrer eigenen Würde angetastet.
Nach der Rede hatten mehrere tausend Menschen Anzeige erstattet. Eine Geldbuße muss Wilders nicht zahlen. Die Richter meinen, ein Schuldspruch reicht als Strafe aus für einen Abgeordneten. Wilders selbst hat das Urteil als verrückt bezeichnet und angekündigt, in Berufung zu gehen. Postfaktisch ist das Wort des Jahres 2016. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat das einstimmig entschieden. Die Jury sagt, dass postfaktisch für einen tiefgreifenden politischen Wandel steht. In gesellschaftlichen Diskussionen gehe es immer öfter um Emotionen statt um Fakten. Immer größere Bevölkerungsschichten seien aus Frust über Eliten bereit, Tatsachen zu ignorieren und sogar offensichtliche Lügen zu akzeptieren. Die englische Variante Post-Truth ist vor kurzem zum International Word of the Year gekürt worden. Auf Platz 2 der deutschen Liste steht Brexit, auf Platz 3 das Wort Silvesternacht. Die Experten sagen, dass mit diesem Begriff nun die massenhaften Übergriffe auf Frauen in Köln assoziiert werden.
Was noch wichtig wird.
Es bleibt dabei. Erstmal keine Pilotenstreiks bei der Lufthansa. Die Pilotengewerkschaft Cockpit will wieder mit dem Unternehmen verhandeln. Und zwar über das Angebot, das die Lufthansa letzte Woche gemacht hat. Insgesamt 4,4% mehr Lohn für die Piloten. 2% davon soll es schon für dieses Jahr geben, den Rest dann ab dem nächsten Jahr. Bis die Verhandlungen durch sind, wird nicht gestreikt.
Und sonst in der Welt?
In der Türkei hat es seit dem Putschversuch vor 5 Monaten viele Festnahmen gegeben. Jetzt hat es eine der größten und wichtigsten Universitäten getroffen, die Universität Istanbul. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, dass mehr als 50 Wissenschaftler und Mitarbeiter festgenommen wurden. Nach 36 weiteren werde gefahndet. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie Verbindungen zu Fethullah Gülen haben. Der lebt in den USA und die türkische Regierung wirft ihm vor, den Putschversuch organisiert zu haben. Die vielen Festnahmen seit dem Putsch werden international kritisiert. Auch die UNO hat sich eingeschaltet. Sie fordert unter anderem, dass ein türkischer Jurist freigelassen wird, der für die UNO als Richter gearbeitet hat und sich um den Völkermord in Ruanda gekümmert hat. Das Verfahren liegt seit seiner Festnahme auf Eis. In Großbritannien sollen Fußballtrainer Kinder und Jugendliche systematisch sexuell missbraucht haben. Das ist seit November ein Riesenthema im Land. Die britische Polizei hat jetzt mitgeteilt, dass gegen 98 Fußballclubs und 83 Verdächtige ermittelt wird. Unter den betroffenen Vereinen sei von der Premier League bis zu Amateurkickern alles dabei. Angestoßen wurde das Thema vom ehemaligen Topspieler Andy Woodward. Er hatte einer Zeitung erzählt, wie er als Jugendlicher systematisch von einem Trainer missbraucht wurde. Der englische Fußballbund hat eine eigene Untersuchungskommission eingesetzt. Sie soll unter anderem klären, ob sexueller Missbrauch in den englischen Clubs systematisch verheimlicht und vertuscht wurde. Prinzessin Lillifee-Torten, Minions-Ü-Eier oder Findet-Nemo-Kekse, all das soll es in den Niederlanden bald nicht mehr geben. Die niederländische Vereinigung der Lebensmittelindustrie hat sich selbst dazu verpflichtet, besonders süße, fettige oder salzige Lebensmittel nicht mehr so kinderfreundlich zu verpacken. Es soll keine Verpackungen mehr geben, auf denen beliebte Charaktere aus Filmen, Serien oder Büchern zu sehen sind. Mit der Entscheidung will die Lebensmittelvereinigung etwas tun gegen ungesunde Ernährung und Übergewicht bei Kindern. Es ist die erste derartige freiwillige Beschränkung der Lebensmittelindustrie in Europa.
Wissensnachrichten.
Manchmal braucht man einfach ein bisschen Glück. Das gilt auch für Wissenschaftler. Denn ohne Glück wäre aus einem Stück Bernstein womöglich ein Anhänger für eine Halskette geworden. Dabei steckt darin ein rund 99 Millionen Jahre altes Stück Dinoschwanz. Kerstin Ruskowski aus unseren Wissensnachrichten hat die ganze Geschichte. Kerstin, wo ist dieser Bernsteinklumpen denn aufgetaucht?
Auf einem Markt in Myanmar. Und auf diesem Markt war letztes Jahr zufällig auch der Paläontologe Li Dajing von der chinesischen Uni für Geowissenschaften in Peking. Dem fiel da dieser circa 4 cm große Bernsteinklumpen auf, in dem irgendwas drin war. Sah erstmal aus wie ein Stück Pflanzenblatt, aber Li Dajing ist ja vom Fach und hat so auf den zweiten Blick erkannt, dass in dem Bernstein kein Blatt drin steckt, sondern irgendwas mit Federn. Also hat er den Klumpen gekauft und mitgenommen, um ihn sich mit seinen Paläokollegen ganz genau anzuschauen. Und die haben dann mit Mikroskopen und mit Mikrocomputertomographen herausgefunden, dass in dem Bernstein tatsächlich die Schwanzspitze eines Coelurosauriers konserviert ist.
Und wie groß soll der gewesen sein?
Also die Schwanzspitze im Bernstein ist so knapp 3,7 cm lang. Daraus schließen die Forscher, dass der Dino ungefähr so groß gewesen sein muss wie ein Spatz. Allerdings konnte er nicht fliegen, trotz der Federn.
Apropos Federn, woher wissen die Wissenschaftler, dass das ein Stück Dino ist und nicht vielleicht ein Urzeitvogel?
Wegen der Wirbelsäule. Bei Vögeln und ihren Artgenossen sind die einzelnen Wirbel nämlich ziemlich eng verschmolzen. Die können sich ja auch nicht so gut bewegen wie wir. Und die 8 Wirbel in der Dino-Schwanzspitze liegen aber ein bisschen weiter auseinander, wie bei unserer Wirbelsäule eben auch. Und dadurch sieht man, dass der Schwanz biegsam war. Übrigens stecken in dem Bernstein nicht nur die 8 Wirbel, sondern auch Reste von Muskeln, Sehnen und Haut und eben Federn. Und für die haben sich die Wissenschaftler auch am meisten interessiert, weil die Federn nämlich im Bernstein perfekt erhalten sind. Das hat man bei so normalen Versteinerungen nicht. Da sind nämlich die Federn dann auch zusammengepresst. Im Bernstein dagegen sind sie natürlich in 3D sozusagen erhalten.
Und was haben die Forscher an diesen Federn gesehen, was sie vorher nicht wussten?
Dass Federn früher noch nicht so einen festen Kiel hatten wie heute, sondern so einen eher dünnen Mittelstrang, von dem die Härchen abgingen, kann man sich so ähnlich vorstellen wie Daunen. Das sieht man auch auf den Fotos in dem Fachartikel. Vermutlich hat sich daraus dann in der Evolution der Federn irgendwann der feste Kiel entwickelt, wie wir ihn heute kennen.
Und von anderen Tieren haben wir auch Neuigkeiten zu berichten.
Richtig, Wissenschaftler haben eine spezielle Killifischart untersucht. Das sind so Zierfische. Die leben unter anderem in Flussmündungen an der Ostküste der USA. Und da gibt es so ein paar Gebiete, in denen das Wasser sehr, sehr schmutzig ist, um nicht zu sagen vergiftet.
Und dann sterben die Killifische wahrscheinlich.
Eben nicht. Mensch. Die beherrschen nämlich anscheinend so eine Art Blitzevolution. Das macht denen gar nichts aus, dass das Wasser da verseucht ist. Die Killifische passen sich den Umweltveränderungen einfach an und können dann auch inmitten von Dioxinen, Schwermetallen, Ölrückständen und anderen Chemikalien überleben.
Und wie machen die das?
Biologen meinen, dass die Killifische so anpassungsfähig sind, weil ihr Erbgut so viele Varianten hat. Das ist aber wohl eine ziemliche Ausnahme. Generell können wir nicht davon ausgehen, dass sich Tiere und Pflanzen einfach an Umweltverschmutzungen gewöhnen.
Wir Menschen stecken ja auch nicht einfach so alles weg. Und die Gesundheitsstatistiken der USA, die zeigen jetzt sogar, dass die Lebenserwartung da aktuell zurückgeht.
Ja, nicht dramatisch, aber eben messbar. Wer 2014 geboren wurde, hat im Schnitt 78,9 Lebensjahre vor sich. Wer 2015 geboren wurde, nur noch 78,8 Jahre.
Okay, lass mich kurz rechnen.
Ja, das habe ich schon gemacht. Gut. Das ist ein Unterschied von 5 Wochen und 2 Tagen, also nicht so viel eigentlich. Aber Experten finden es schon komisch, denn normalerweise steigt die Lebenserwartung in hochentwickelten Industrieländern wie den USA eher, als dass sie sinkt.
Und warum ist das jetzt so?
Da können die Experten nur mutmaßen, könnte an der schlechten Gesundheitsversorgung liegen, an geringen Einkommen oder an schlechter Ernährung.
Dankeschön, Kerstin Ruskowski aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Am Abend gibt es in der Nordhälfte ab und zu Regen, sonst bleibt es trocken. Morgen ist es erst wieder sehr neblig, danach ist es im Norden wieder bewölkt mit etwas Regen und im Süden wieder sonnig. Die Temperaturen liegen bei 3 bis 11 Grad. Am Sonntag ist es fast überall in Deutschland bewölkt und regnerisch.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.